Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute sind wir im schönen Markdorf im Atelier 522 zu Gast. Das Atelier 522 ist ein Büro für Strategie und Gestaltung. Und das bedeutet in diesem Fall ein vielfältiges Spektrum an Branchen und Disziplinen. Beim Atelier 522 geht es um Kommunikation und Konzeption, um Marketing und Produktdesign, um Architektur und BWL. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen, Strategen, Philosophen und viele mehr. Alle mit dem Ziel, die Welt, in der wir letztlich alle zu Gast sind, zu gestalten. Hier am See kann man sich zum Beispiel in Markdorf auf dem Stotzhof und auf dem Hopfengut Nummer 20 in Tettnang ein Bild davon machen, was das Atelier 522 alles auf die Beine stellt. Wir wollten natürlich genauer wissen, wie solche Projekte umgesetzt werden. Also haben wir den Chef und Gründer des Atelier 522, Philipp Beck, einfach gefragt. Hallo Philipp.
Hallo Peter.
Ich habe jetzt gerade gesagt, Atelier 522. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was macht ihr?
Wir sitzen hier oben am Gernberg in zwei alten Scheunen und kreieren kreative Themen. Das heißt, hier sitzen 68 kreative Köpfe, die in unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam an Projekten arbeiten.
Also es ist eine Symbiose aus unterschiedlichen Dienstleistungen, die ihr als Package anbietet. Kann man das so zusammenfassen?
Also es ist eine Strategieberatung mit Kreativität. Das heißt, wenn ein Kunde mit einem Projekt kommt, dann bauen wir für ihn ein Team. Das kann ein Projektmanager sein, BWL Marketing plus ein Architekt, ein Interior Designer, ein Motion Designer und vielleicht noch jemand im Digitalbereich. Und dann beobachten wir seine Customer Journey vom Sofa zu ihm nach Hause und wieder zurück aufs Sofa. Und was meine ich damit? Die Menschen sitzen mit ihrem Smartphone zu Hause auf dem Sofa, interessieren sich für eine, nehmen wir mal, touristische Attraktion, und dann beginnt eigentlich eine Reise. Und diese Reise versuchen wir in allen Touchpoints zu kreieren, zu entwickeln und dafür eine Vision zu geben. So, und die fängt im Grunde online an, dann geht sie physisch an einen Ort und diesen Ort, den versuchen wir mit allen Sinnen auszustatten. Das heißt, das eine ist natürlich ein markantes Branding und dann aber alle emotionalen Touchpoints, die durch enge Weite, Emotionalität, Duft, also wie riecht so eine Marke, was erlebe ich da, was höre ich für Töne, und da ist natürlich ein Gebäude essentiell. Also wenn ich eine Kirche durch ein Riesentor, durch eine kleine Türe betrete, dann habe ich einen emotionalen, baulichen Faktor geschaffen, und wenn die noch quietscht, dann kann ich das entweder einbauen, weil ich das spannend finde, oder ich habe eine Automatiktür. So, und dann habe ich was falsch gemacht. Ja? Dann habe ich dieses Potenzial nicht genutzt. Und da versuchen wir zu beraten.
Und das sehr erfolgreich, wenn ich das so sagen darf. Du hast mir einige Projekte gezeigt, wir kommen auch gleich noch drauf. Ihr seid ja rund um den See und nicht und auch weit darüber hinaus aktiv.
Ja, also wir versuchen, dass die Projekte zwischen Hamburg und der Toskana sind. Da ist die Welt in Ordnung. Aber klar gibt es auch Kunden, die dann international agieren, aber in der deutschsprachigen Welt fühlen wir uns wohl, bloß Englisch.
Mhm. Ja. Wie hast du das Atelier 522 auf den Weg gebracht? Ich glaube, 2009 meintest du, vorhin ging das los.
Genau, das war aus dem Studium heraus. Mhm. Eigentlich habe ich mich immer für kreative Arbeit interessiert und für talentierte Menschen. Und wir sind hier ein Ort, der offen ist für Talente, die etwas besonders gut können und die wir dann im Team zusammenbringen und mit diesen verschiedenen Talenten etwas Besonderes kreieren. Und wir haben auch nie eingestellt nach Bedarf, sondern immer nach besonderem Talent. Und so ist auch diese Unterschiedlichkeit der Menschen.
Ja.
Und weil du meintest ja, was der eine macht Film, der nächste macht Architektur, Interior, Produktdesign, Grafikdesign, Website. Ja, das sind am Ende diese unterschiedlichen Charaktere. Und wenn man die für so ein Projekt gemeinsam einspannt, dann entsteht auch was Besonderes.
Was Besonderes ist auch der Ort, an dem wir uns befinden, eure Firmenzentrale. Das ist ein ehemaliges Hofgut, ein Bauernhaus.
Ja, also am Ende ist es ein klassischer Bodensee-Bauernhof mit Wohnteil und Scheune und einem Nebengebäude mit einer Stallung im Keller. Und in denen haben wir heute ein klassisches New Work-Arbeitsprofil integriert. Das heißt, wir haben eine kleine Kita, wo man morgens sein Kind mitbringen kann. Wir haben jemand, der für uns kocht. Und wir versuchen hier, weil wir auch sehr viel, also dieser Hospitality-Ansatz, heute ist man ja am Arbeitsplatz Gastgeber, ja, also die Leute, man kann sie zwingen, dass sie zur Arbeit kommen müssen, wenn es der Firma schlecht geht und man den Mitarbeiter loshaben möchte. Aber prinzipiell ist es ja so, dass man als guter Arbeitgeber können die Leute arbeiten, wo sie wollen, vor allem wenn sie sehr talentiert sind. Und deshalb muss man am Arbeitsplatz im Grunde heute ein guter Gastgeber sein. Und diese Gastgeberrolle, die wollen wir hier natürlich auch zeigen, dass wir die besonders gut machen, weil wir sehr viele Unternehmen haben, die bei uns diese Arbeitswelten auch bestellen und Beratungen bei uns holen für diese Arbeitswelten.
Und dann lebt ihr das selbst vor?
Müssen wir, oder? Ja. Sonst, wenn wir sagen würden, wir machen das und dann würden wir sagen, ja, jeder muss hier kommen und dann wäre ja schon was falsch gelaufen. Ja.
Es sind aber auch unglaublich viele, aus meiner Sicht spannende und abwechslungsreiche, sicher auch herausfordernde Projekte, die wahrscheinlich dann diese talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch halten, motivieren. Also ich glaube, es ist ganz
wichtig. Genau, es ist ganz wichtig, oder? Also wenn man kreative Menschen sucht, dann muss man natürlich auch kreative Projekte haben, sonst kriegt man auch weniger kreative Menschen. Mhm. Ja. Das heißt, diese Vielzahl der unterschiedlichen Projekte sorgt auch dafür, dass natürlich unser Wissensdurst kontinuierlich, also kreative Menschen, die besonders begabt sind, wollen natürlich auch kontinuierlich dazulernen. Das ist ja intrinsisch. So gesehen kriegt man auch, wenn man die verschiedenen spannenden Projekte auch veröffentlicht, haben wir bisher auch immer den nächsten Job bekommen.
Finde ich sehr zufrieden. Ja, trotz. Überrascht mich auch gar nicht, dass ihr mit den bestehenden Arbeiten dann jeweils den nächsten Job an Land ziehen könnt.
Ja, genau. Also heute sind wir jetzt 68 Festangestellte. Das ist auch wichtig, dass alle fest sind und nicht jetzt irgendwelche losen Freien, die dann in einem Projekt zusammengewürfelt werden, aber nicht gelernt haben, im Team zu agieren. Also dieses Kreative zu begeistern, im Team sich auszutauschen und wirklich an der besten Idee zu arbeiten und auch an der zu forschen. Das heißt, nicht ein Autorendesign zu machen, wo es dann geht, okay, Person X, also Büro heißt wie Inhaber, Inhaber macht einen Entwurf, der muss dann von Mitarbeitern ausgeführt werden, so entsteht natürlich nicht die beste Idee. Sondern im Grunde im Team das zu nutzen, das Wissen der unterschiedlichen und damit unterschiedliche Ideen zu kreieren, die zu evaluieren, zu erörtern, aus diesen Ideen dann die beste zu generieren, auch mit vor allem mit dem Kunden gemeinsam auch die beste Idee für ihn oder herauszuarbeiten, um die geht's ja. Er muss damit leben, wir sind dann plötzlich nur noch Beifahrer. Am Ende kreieren wir etwas für unseren Kunden und für ihn als Gastgeber. Und ob er heute ein Retail betreibt, ob er ein Restaurant, ein Hotel oder ein Bürogebäude betreibt, er ist Gastgeber. Und das ist sicherlich das, was unsere Arbeit verbindet. Wie werden wir bester Gastgeber? Und das ist dann egal, in welcher Disziplin.
Das Stichwort Hospitality, Gastgeberin, Gastgeber sein ist jetzt schon öfters gefallen. Das passt auch prima. Bei uns sind ja die touristischen Themen ein Schwerpunkt. Es geht uns um die Gäste, die hier in die Region kommen, natürlich auch die Einheimischen, die das nutzen. Deswegen hatten wir uns zwei eurer Projekte rausgepickt, die eben mit Tourismus zu tun haben. Das ist einmal das Hopfengut Nummer 20 oder Number 20, da hatte ich es mit dem Lukas Locher auch schon mal davon, und den Stotzhof in Markdorf. Wie kam das zustande? Wie seid ihr dazu gekommen?
Mit dem Hopfengut war erstmal die Branding-Aufgabe, das heißt, das Logo zu überarbeiten, den Namen zu überarbeiten, also von einem Museum, wo man vielleicht sonntags nicht unbedingt mit Kindern hingeht oder vor allem nicht, wenn man Bier trinken möchte. Also wie kriegt man das verbunden, wieder ein guter Gastgeber zu sein an einem Ort und im Grunde das so zu verbinden, dass es für eine möglichst breite Masse, die auch nötig ist an solchen Orten. Also es sind ja zwei Unorte, die Lagen sind nicht wirklich, also sie sind herausfordernd.
Man muss hinfinden.
Oder man muss hinfinden, also man muss wirklich eine Destination werden. Und dann hat sich das entwickelt über das Branding und dann über den Ansatz, was macht man auf dem Hof, über eine Arealsplanung, was könnte man die nächsten 30 Jahre dort entwickeln. Also einfach mal das Ganze größer zu spinnen, um dann im Grunde die ersten Steps zu machen. So, und dann sind wir Step für Step, durften wir Lukas und Charlotte da begleiten bis hin zum Entwurf. Mhm. Und das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, in dieser Phase haben sie auch sehr, sehr viel bewegt, oder? Und heute betreiben sie das, was sie da...
Das Stichwort war eine langfristige Planung. Das ist bei eurer Arbeit, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man also nicht nur schaut, jetzt stellen wir da was hin oder bauen was um oder kreieren eine Marke, sondern dass man langfristig einen Plan hat einfach.
Ja, ich glaube, das ist die größte Herausforderung jedes Unternehmers, ist, dass der große Plan, und den entwickeln wir gemeinsam mit den Personen in Workshops. Das heißt, wir haben Workshop-Formate, wo wir über was sind die Sortimente, wer sind die Zielgruppen, was wollen wir anbieten und dann auch, wie soll das Leben dieser Personen aussehen. Also am Ende sind sie Gastgeber und wie werden sie ihrer Gastgeberrolle gerecht. So, und dann ist diese Herausforderung, wo setzt man die ersten Budgets? Und wenn man einmal an der falschen Stelle gebaut hat, dann weiß das jeder, der diese großen Summen kennt, dann ist es unglaublich schwierig, etwas wieder zu drehen. Und deshalb sich da am Anfang ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Die meisten kommen ja mit einer euphorischen Idee, die haben sie im Kopf. Und die nochmal aufzumachen und vielleicht auch mal noch weiter zu spinnen, um zu wissen, verbaue ich mir etwas mit meiner Entscheidung und dann dafür eine größere Vision aufzubauen. An sowas haben wir Freude und die kann dann auch immer wieder korrigiert werden, aber die gilt so ein bisschen als Leitlinie dann für die nächsten Jahre, denn bauen, weiß jeder von uns, dauert sehr lange, es verändern sich Parameter und dann kann man in diesem Rahmen dann strategisch korrigieren und da sind wir gerne Diskussionspartner.
Ich hatte jetzt gerade bei dem, wie du das beschrieben hast, mit der langfristigen Planung, hatte ich so das Stichwort Herausforderung im Kopf. Jetzt hast du aber selber schon gesagt, das macht euch Freude.
Na gut, also das ist natürlich immer, diese Positivität muss man mitbringen.
Auch die hast du aber.
Ja, aber auch, ich kann auch sehr kritisch sein. Ja. Also ich kann sehr, sehr kritisch sein, wenn es dann darum geht, diese Entscheidung dann auch zu treffen, oder? Weil das eine ist, Ideen zu spinnen und das nächste ist dann, die in die Umsetzung zu bringen. Und an diesem Moment bedarf es einfach nochmal einer ganz kritischen Haltung, bei aller positiven Ader zu sagen, kriege ich am Ende auch mein Investment wieder zurück? Ja, weil darum geht es. Ja. Wir wollen ja am Ende auch, dass alle erfolgreich sind und nicht sich einfach nur kaputt machen.
Mhm. Wahrscheinlich wollte ich darauf raus mit den Herausforderungen, dass es nicht immer nur, sondern dass man auch kritisch sein muss,
wie du sagtest. Ja, auf jeden Fall.
Ein zweites Projekt war, also über das wir sprechen wollten, ist der Stotzhof hier in Markdorf. Wie kam es dazu, dass ihr da aktiv?
Also Bruno kam, bevor er den Hof seiner Großmutter übernommen hat, kam er zu uns.
Bruno Stotz, genau.
Und mit ihm haben wir unterschiedliche Varianten, was könnte die nächsten Jahre entstehen gesponnen. Das ist auch wirklich sehr groß und Bruno ist ja wirklich ein Schaffer, das kann man nicht anders sagen, oder ein super Gastgeber. Also er ist ein intrinsisch, hat er diese Gastgeberrolle, liebt die und kreiert da ein schönes Projekt und das hat uns riesig Freude gemacht, diese Anstöße ihm zu geben und er kommt auch nächste Woche wieder zum Sommerfest. Habe ich gesehen, hat er sich angemeldet und da freuen wir uns immer riesig mit sich. Ja, mit ihm auszutauschen und uns ist da ein großes Anliegen, dass unsere Kunden Produkte kreieren, die sie international vertreiben können. Und ich glaube, das eine ist, dass sie guter Gastgeber sind auf dem Hof, aber dass sie gleichzeitig auch etwas haben, von dem sie leben können. Also, dass sie nicht nur von dem, ich betreibe diesen Hof als Gastgeber, sondern dass man heute ein Hopfengutbier auch im Dallmayr kaufen kann in München und dass es eben so positioniert ist, dass es als Produkt überregional die Region verkörpert und am Ende auch wieder als Destination für den Ort die Leute zurückbringt. Und ich glaube, da ist der Bruno auf einem guten Weg mit seinen Produkten und da ist auch das Hopfengut auf dem Weg. Das bedarf immer wieder auch eine Brille, wie komme ich in einen internationalen Vertrieb? Da muss man immer aufpassen, dass sie das nicht vernachlässigen bei so familiengetriebenen Unternehmen oder die dann ganz schnell eben in dieser Gastgeberrolle dann plötzlich in ihrem Alltag sind, dass sie ihre Potenziale auch weiterhin nutzen.
Also hört sich so an, als ob ihr auch dann langfristige Beziehungen zu euren Kunden anstrebt und ein sehr gutes Miteinander.
Genau, also das ist, also wir haben zu Firmen, Kunden ist das natürlich viel leichter wie bei Personenunternehmen. Haben wir natürlich große Firmen, für die wir kontinuierlich als Gesprächspartner bereitstehen. Und natürlich würden wir das auch bei den beiden genannten, oder? Aber das sind natürlich personengetriebene, kleinere Landwirtschaften, wo das natürlich dann nicht immer in der, also wir haben 68 Leute, Personen, die hier täglich zur Arbeit kommen und die eine Familie ernähren. Ja. Und wir wollen natürlich auch, dass sie das können. Das heißt, wir brauchen natürlich auch einen Kunden wie den Saviri in Andermatt, eben als TUI oder den ein oder anderen internationalen Schokoladenhersteller oder BMW-Museum, was bei uns dann Museumsräume bestellt. Wir brauchen natürlich diese größeren Kunden, damit wir hier alle von leben können. Mhm. Und
aber das strebt ja auch an, also auch inhaltlich eine ganz große Vielfalt. Also das,
ja genau, also von den Projekten ist das eben ein großer Friedhof mit 13.500 Gräbern, Urnenfriedhof innerstädtisch in Lübeck, in dem alten Mannschen Speicher der Familie Mann, dort einen Friedhof mit Kapelle und Aussegnungshalle zu kreieren. An sowas haben wir genauso Freude wie außerhalb des Europaparks Adrenalin, Zwei-Sterne-Koch, kocht da für 160 Gäste am Abend, wo man sonst in der Sterne-Gastronomie nur für 16 Gäste kocht. Das sind schon Projekte, an denen haben wir richtig Freude. Und da gibt es schon unglaublich Potenzial noch in der Region, was nicht genutzt ist, weil die Region natürlich touristisch sehr träge ist, weil sie aus sehr vielen Einzelstrukturen entsteht, den See in der Mitte hat, ja, da wenig organisiert ist.
Weil das ist träge schon so ein Stichwort. Würdest du dir manchmal wünschen, dass da einfach mehr Bewegung drin ist, mehr Miteinander?
Also mehr Miteinander wäre sicherlich vonnöten. In vielen anderen Regionen ist das immer ein großer Betreiber, der irgendwie eine Monopolstellung oder ein großes Hotel betreibt, der die anderen mitzieht, weil er verstanden hat, dass sein Engagement ihm dient, aber natürlich auch allen anderen, und die anderen werden mitgezogen. Mhm. Und das fehlt hier natürlich in der Region, oder? So ein richtiger Touristiker oder 5, 6, die gemeinsam aktiv arbeiten würden, und diese Gemeinschaftlichkeit, die fehlt. Also das finde ich, also das, wir sehen es ja nur von außen, oder, und das ist auch unser Thema, aber wie stark die wären, wenn sie gemeinsam die Region beplanen würden, touristisch, da fehlen mir so diese 5, 6 Köpfe. Und da wären natürlich, wenn ein Bruno sich oder wenn die vom Hopfengut, wenn die schon zusammenarbeiten würden, oder? Aber da ist es dann, also da muss man aufpassen, dass sie nicht denken, sie seien Konkurrenz. Mhm. Das, glaube ich, wäre wichtig.
Ja. Aber das ist schon, also Luft nach oben.
Definitiv, also diese Region hat unglaublich Luft nach oben.
Ja. Da kann man, also man kann es auch ganz positiv als die Potenziale, die man heben kann.
Unglaublich, also diese Region, glaube ich, hat so viel touristisches Potenzial, weil sie nicht gestaltet ist. Und man muss ja nur durch den anderen Touristen die Fotografie anschauen, die nach außen gespielt wird, um Gäste anzuziehen. Mhm. Ja, und dann, also hier, ihr macht das im Grunde. Ja, aber dadurch, dass es so kleingliedrig ist und trotzdem immer gefüllt, ist da so eine gewisse Trägheit. Aber dadurch ist ja doch das Potenzial so groß. Also ja, das muss man immer sehen. Wenn das schon alles voll ausgeschöpft wäre, dann wäre ja keine Luft nach oben, oder?
Ja, das ist ja schon, das ist unser Stichwort, Potenziale, die sich noch erschließen lassen. Kannst du ein bisschen was verraten, woran ihr gerade aktuell arbeitet oder ob ihr was hier in der Region gerade was auf die Beine gestellt habt? Was gibt's Neues?
Ja, genau, also es gibt sehr aktive, auch Landwirtschaften, auch im großen Stil, die bereit sind, sich verändern zu wollen, die auch pädagogische Konzepte anbieten, die auch dann Biodiversität nach außen tragen wollen. Da haben wir spannende Projekte, gerade an denen wir arbeiten. Namen darf ich nicht nennen, oder wenn die Bauanträge dann mal gestellt sind und politisch der ein oder andere mitgenommen, dann können wir da uns nochmal treffen.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Das war auch die falsche Frage, denn was es Neues gibt, ich wollte auch schon sagen, jeder, der zuhört, einfach gerne mal auf die Homepage schauen, denn es gibt jede Menge bei euch zu entdecken und zu staunen.
Philipp Beck. Es ist kontinuierlich Potenzial nach oben.
Philipp Beck, Geschäftsführer und Gründer des Atelier 522. Vielen Dank für das Gespräch.
Lieber Peter, danke für die Einladung.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Diesmal mit Philipp Beck und dem Atelier 522 in Markdorf. Ja, normalerweise sagen wir an der Stelle immer, dass ihr mehr Infos zum Thema in den Shownotes findet. Das gilt dieses Mal umso mehr, denn die Kreationen des Atelier 522 sind einfach faszinierend. Noch besser, ihr kommt den Stotzhof oder das Hopfengut Nummer 20 hier am See besuchen. Dort könnt ihr selbst erleben, was es bedeutet, wenn man Potenziale heben kann und Visionen Wirklichkeit werden. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.